Ich glaube, das ist das Entscheidende, wo man heute Marktplatzgeschäft macht, sich zu definieren, wo bin ich, warum, auf welcher Plattform und nicht, ich bin auf Marktplätzen und will da verkaufen, ich weiß nicht warum. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich das genau ausdefiniert und genau schaut, was ist richtig, was ist vielleicht für meine Marke nicht der richtige Weg.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Fette.
Heute zu Gast Matthias Harting, Head of Trade B2C bei Nespresso. Moin Matthias, schön, dass du da bist.
Moin Florian, schön, dass ich da sein darf.
Ja, es ist unsere dritte Folge, meine ich.
Ist die dritte, ja.
Ja, und ich habe bei LinkedIn neulich gesehen, du bist 2016 in dem Marktplatzbereich irgendwie gestartet. Ich habe gesehen, Projektmanager, Online-Marktplatz. Jetzt haben wir das Jahr 2026. Kann man so viel sagen zu, also so wie 10 Jahre Marktplatz? Herzlichen Glückwunsch.
Ja, oder du hältst mir gerade vor Augen, wie alt ich geworden bin. Das kann man so und so sehen. Ja, 10 Jahre ist echt schon lange her. 2026 ist ein kleines Jubiläum. Ich habe gestartet, richtig, 2016 und war da bereits bei Nespresso auch tätig und war der erste Key-Account-Manager, Marktplatzmanager, wie man es auch immer nennen möchte, bei Nespresso für den Online-Handel, für die Online-Händler draußen, wo die Marktplätze mit reinzählen bei uns. Also insofern ein Novum und etwas eine ganz spannende Aufgabe, weil ich bin bei Null gestartet. Ich hatte relativ wenig Kenntnisse über den Online-Handel. Der war da auch noch ganz anders und viel einfacher zu verstehen. Und ich bin heute froh, dass ich damals in den Bereich so eingesteigen konnte und eingestiegen bin.
Ja, wir sind tatsächlich auch 2016 gestartet. So, das heißt, wir haben auch 10-jähriges Bemutsfest, müssen wir dieses Jahr auch irgendwie nochmal vernünftig feiern. Konzept ist da noch ausstehend, aber ihr werdet es erfahren. Genau, 10 Jahre, so, da kann man wirklich sagen, als wir damals losgelegt haben, ich erinnere mich, es gab bei Amazon, sind gerade Werbeanzeigen überhaupt erst gestartet. Und mit Werbeanzeigen meine ich, du konntest irgendwie automatische Kampagnen schalten, wo du genau gar keine Auswahlmöglichkeiten hattest, wo jetzt irgendwie ein Produkt angezeigt wird. Das ist unfassbar, was in diesem Kosmos alles passiert ist seitdem. Hättest du das damals nur ansatzweise geahnt, wo wir jetzt heute stehen?
Ich hätte es nicht erwartet, weil es war ja eigentlich gesetzt. Man konnte die Werbeanzeigen buchen, auch über Retail teilweise. Und dann kam so langsam das Advertising-Thema auf und immer mehr Platzierungen gingen dann zu Advertising rüber. Aber als ich gestartet habe, so die ersten Zusammenarbeiten und die ersten Aktionen, die wir mit Amazon gemacht haben, da hat man noch über den Vendor-Manager oder über den Ansprechpartner aus dem Vendor-Management die Anzeigen gebucht. Und dann kam so langsam aber sicher dann das Thema mit Advertising auf.
Ja, wir hatten hier vor 2 Wochen wir sind in diesem Amazon Preferred Partner Programm und das heißt, wir kriegen von Amazon relativ weit oben auch immer Support und hatten wir eine Managerin hier sitzen, die den ganzen Account Executive Bereich mit aufgebaut hat. Und die hat uns wirklich von den allerersten Tagen erzählt, weil die wirklich von Tag 1 Advertising mit dabei war hier im europäischen Umfeld und sie meinte, es gab eine Zeit bei Amazon, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo sie per Excel irgendwie die Werbemittel, die gebucht wurden, irgendwie eingetragen haben, das an Marken verkauft haben und dann konnten sie aber nicht sagen, was ist denn da rausgekommen nachher, so wie viele Impressionen, welche Verkäufe und so weiter. Und sie meint, das war irgendwie eine ganz, ganz gruselige Zeit, kann man sich heute einfach nicht mehr vorstellen, dass auch Amazon mal so gestartet ist oder hast du es irgendwie miterlebt damals?
Ja und nein, also die Informationsreiche an Daten war jetzt nicht so groß. Ist meine Wahrnehmung auch gewesen. Damals für mich natürlich als Neueinsteiger schon ein Riesenfeld, weil es wurden ja wenigstens Daten geliefert. Wenn man im stationären Bereich einen Flyer gebucht hat, außer Verteilmengen, war es ja schwierig, da einen Erfolg draus zu messen, außer das, was hat man entsprechend in dem Zeitraum verkauft. Aber man konnte nicht genau zuordnen, hat das jetzt mit dem Werbemittel Flyer zu tun oder ist das einfach eine Kauflust der Kunden gewesen. Insofern wurde das dann natürlich noch ein bisschen granularer durch Amazon und durch entsprechende Daten. Erst Impressions und Klicks, kann ich mich erinnern, und zugeordnete Verkäufe wurden dann natürlich auch da rein interpretiert. Das waren so die ersten Schritte. Aber grundsätzlich, ich erinnere mich auch an die Zeiten, da zahlte man auch kein Geld für eine Headline-Search-Ad. Also das war einfach dabei und man machte irgendwie einen Deal und dann sagt er, ja, und das ist natürlich auch dabei. Wenn einer nach euch sucht, muss das ja gefunden werden und dann gibt es das einfach dazu. Da musst du mir nichts für bezahlen in den ersten Monaten und Jahren. Das ist heute undenkbar. Und wenn man so ein bisschen, finde ich, die Landschaft drumherum sich ansieht, sind ja viele gerade in so einem Prozess von genau dem, was damals auch Amazon war, zu dem, was vielleicht Amazon heute ist und versuchen natürlich da dann auch das zu interpretieren, wo ist Amazon vielleicht morgen oder übermorgen.
Genau, ein ganz spannendes Feld. Ne? Das sind die anderen Marktplätze, teilweise aber auch große Plattformen, wo wir nachher drüber sprechen wollen. Da fällt auch für mich ein Check24 drunter, aber natürlich auch die Otto, Kauflands und Co. dieser Welt. Und darum schätze ich dich auch so als Gesprächspartner, weil ich weiß, dass du diesen sehr strategischen Multi-Channel-Blick hast und ganz gut einschätzen kannst, was ist für euch als Marke Nespresso denn auf welchem Marktplatz überhaupt interessant. Und da gibt es ja durchaus große Unterschiede. Bevor wir da aber reingehen, würde ich mal für alle, die dich noch nicht kennen, so ein kleines Intro quasi dir abverlangen. So, wer bist du und was machst du?
Okay, gerne. Matthias Harting, bin seit 12 Jahren bei Nespresso, seit 2014, seit 10 Jahren im Online-Business. Habe angefangen als Außendienst im Rheinland in der Region Köln, habe dann gewechselt in den Key-Account, 3,5 Jahre verantwortlich gewesen für alles, was DE oder .com hinten dran hatte. Habe dann 2 Jahre erste Erfahrung gesammelt als Verkaufsleiter, wieder im Stationären zusammen. Und jetzt seit 2021, seit nun schon 5 Jahren, bin ich verantwortlich mit meinem Team zusammen fürs Maschinengeschäft und die Neukundengewinnung in externen Kanälen. Das klingt sehr sperrig, bedeutet aber einfach überall, wo Nespresso-Maschinen gekauft werden und nicht Nespresso der Absender selber ist, fällt das in mein Team, in meinen Verantwortungsbereich. Und wir versuchen daraus natürlich dann entsprechend Kaffeekaufende zu generieren aus den Maschinenverkäufen. Privat lebe ich hier oben in Ostholstein, habe 2 Kinder, bin verheiratet und ich mag ein ganz glückliches Leben.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt geht hier Frühling los irgendwie an der Ostsee. Und jetzt wird das Leben hoffentlich bald noch viel glücklicher, weil das, da sind wir auf jeden Fall alle heiß drauf.
Das Wasser ruft, genau.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, gehe ich mal von aus, ich habe wirklich, also die Ostsee war ja hier gefroren bei uns, so in den letzten Tagen, erinnere ich mich nicht dran, dass das schon mal irgendwie so in der Form wirklich teilweise mit festen Eisschollen und so der Fall war. Also echt irre.
Ja, da ich so ein Datenfreak bin, das gab es zuletzt vor 60 Jahren. Also insofern, wir beide haben es noch nicht erlebt. Dementsprechend, ich bin auch draufgegangen auf die Ostsee, aber in Scharbeutz, Timmendorf, die Ecke, da war sie auch zugefroren. War ein Riesenerlebnis. Also das war schon verrückt.
Ja, total. Ja, und jetzt wir sitzen jetzt hier im Studio und eben gab es eine kleine Kaffeeschulung hier bei MoveCell, wo ich total dankbar bin, aber ne, entschuldigt, wenn ich ein bisschen schneller spreche. Ich sitze jetzt hier auf 4 Cafés wahrscheinlich und würde es auch jederzeit wieder so machen. Also ich habe wirklich irgendwie von einem irgendwie schokoladigen, nussigen Geschmackserlebnis bis hin zum fruchtigen irgendwie vieles erlebt. Das ist ja auch für alle Podcast-Gäste, die bei uns im Kino ins Studio kommen, haben wir ja diese repräsentative Nespresso-Maschine bei uns im Studio stehen. Und alle sind immer begeistert von der Kaffeequalität. Das ist echt eine coole Experience. Das heißt, vielen Dank für die Partnerschaft und dass jetzt auch das ganze Team das so erleben durfte. War echt cool. Und wir sind während dieser Schulung sind wir ja mal in den Kaffeemarkt allgemein eingestiegen. Wo kommen die Bohnen her und so weiter? Ist ja ein Fass ohne Boden, wenn man so möchte. Und du kannst ja wirklich in jeden Bereich detailliert rein. Meine Frage an dich und auch vielleicht, um mal alle abzuholen. Wie funktioniert denn der Kaffeemarkt online?
Das ist eine große Frage und auch ein sehr breites Feld. Der Kaffeemarkt online funktioniert natürlich über klassische Plattformen, wie auch ein Amazon ist, also über klassisches Marktplatzgeschäft. Und je mehr Suchvolumen auf so einem Produkt drauf ist, je eher ist es dann auch ein Geschäft für den Amazon. Das heißt, ein Produkt, was bekannt ist, was gesucht ist, ich glaube, das findet man dann eher auf so einer Plattform. Das teilt aber so ein bisschen die Kaffeewelt, weil das dann oftmals natürlich auch Produkte sind, die man an vielen Stellen in Deutschland einkaufen kann, sei es stationär oder sei es online. Und dem entgegengesetzt sind die Kaffeespezialisten, verschiedene Plattformen. Roast Market ist eine davon, aber da gibt es ja viele verschiedene andere auch, die man da kennt, worüber man Kaffee verkaufen kann oder wo man Kaffee kaufen kann. Und da ist eher der Kaffeekenner oder derjenige, der sich für Kaffee interessiert. Wir haben ja vorhin auch gelernt, es gibt Premium-Kaffee und es gibt guten Kaffee. Und dementsprechend ist das natürlich eine Unterscheidung. Die treffen dann manche Marktplätze, manche Anbieter schon für den Verbrauchenden, für den Kaffeetrinkenden, für den Kaufenden. Und was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass eine junge Generation nachwächst, die sich dann doch sehr für Kaffee interessiert, die auch eher bereit ist, bei Spezialisten zu kaufen und die auch bereit ist, Geld für Kaffee auszugeben. Und das tummelt sich so ein bisschen auf diesen Plattformen, die wir als Kaffeespezialisten oder als Rösterplattform dann auch verstehen. Und ich glaube, diejenigen, die lange in Systemen drin sind oder die relativ klar sind, was sie gerne trinken möchten, die suchen und diese Ware in etwas größeren Mengen ist dann auf einer Plattform wie Amazon unterwegs. Ich glaube, so können wir uns ganz gut unterscheiden.
Ja, total verständlich. Also ich habe jetzt auf jeden Fall einiges gelernt. Und was ich schon sage, es erinnert mich manchmal so ein bisschen das Thema Wein, muss ich sagen. Weil auch Wein, da kannst du ja unglaublich stark ins Detail gehen. Es gibt unglaublich viele Sorten. Und da habe ich das Gefühl, das ist bei Kaffee auch so. So, ich habe auch privat irgendwie, ich habe so da Kaffee-Fan, wir haben eine Siebträgermaschine zu Hause, ich habe auch eine Nespresso-Maschine zu Hause, ich habe also ganz, ganz verschiedene. Ich muss sagen, ich schätze das sehr. Und würdest du sagen, dass der Kaffeemarkt aufgrund der Komplexität, den dieses Thema hat, brauchst du eigentlich auch einen speziellen Marktplatz, sowas wie ein Thomann für Musik, brauchst du das eigentlich auch für Kaffee, weil das Thema so viel hergibt und das Volumen auch so groß ist?
Auch das kann man sicherlich von zwei Seiten sehen, ob es das braucht oder nicht. Also ich würde es durchaus begrüßen, aber es gibt ja schon Plattformen, die auch versuchen, sowas abzubilden oder in so eine Richtung zu gehen. Ich glaube, für eine vielgesuchte Marke wie Nespresso oder auch viele andere, die im Markt unterwegs sind, ist eine Plattform wie Amazon schon ein Spezialist, weil sie werden gesucht und sie werden gefunden und man hat als Marke ja auch die Möglichkeit, sich über Brandshops, Brandauftritte, Markenauftritte auch darzustellen. Ich glaube, für kleinere Marken oder für spezialisiertere Marken, die etwas engere, kleinere Zielgruppen haben, sind solche Plattformen natürlich gut. Können solche Plattformen auch funktionieren? Zusammengefasst, glaube ich, würde das funktionieren bei den kleineren Marken. Für die größeren sehe ich nicht den unbedingten Need an der Stelle, dass man da auf separate Plattformen geht.
Ja, okay, verstehe.
Vielleicht ergänzend, der Online-Markt bündelt sich ja eher. Das heißt, du hast ja auch keine Lust mehr, 125 Apps auf deinem Handy zu haben, sondern du guckst ja, wo kannst du bündeln, wo kannst du zusammenfassen. Und ich glaube, das trifft es dann auch. Je spezieller du wirst, je eher bist du bereit, woanders hinzugehen. Und je mehr Mainstream oder je mehr man vielleicht auch Mengen oder viele Kunden ansprechen möchte, je eher sind dann bekannte Plattformen relevant.
Ja, vielleicht wird es Zeit, dass auch Amazon einen spezialisierten Kaffeefilter einführt, damit man eben auch da ein Stück weit, es gibt ja so Robusta, Arabica, fruchtig, nussschokoladig, wie auch immer. Das wünsche ich mir in vielen Kategorien, wenn man ehrlich ist. Aber auch hier habe ich wieder eine Kategorie, wo ich sage, Mensch, es wäre eigentlich doch schön, wenn Amazon da so einen kategoriespezifischen Filter eben auch bieten würde, weil das Thema ja ausreichend Komplexität halt irgendwie bietet, dass man als Endkunde geführt werden möchte, damit man eben auch das findet, was seinem Geschmack entspricht. Weil ich glaube, jeder kann irgendwie sagen, okay, Kaffee schmeckt mir, Kaffee schmeckt mir nicht. Aber warum, können irgendwie die wenigsten sagen. Und gerade wenn man jetzt nicht sonst wie tief in dem Thema halt drin ist. Und ich glaube, das kommt mit so ein paar einfachen Filterfunktionen, kann man den Endkunden dann doch ein bisschen mehr leiten. Macht Amazon da was in der Richtung?
Also du hast als Brand die Möglichkeit, natürlich durchzuleiten. Wir haben auf unserem Brandshop auch einen Maschinenleitfaden oder einen Maschinenfrageverästelung, dass wir einfach sehen, welche Gewohnheiten hat der Kunde und bei welcher Maschine kommst du dann am Ende raus, die du brauchst. Relativ einfach, trinkst du mit Milch, ohne Milch, wie magst du deinen Kaffee, lang oder kurz, also Espresso oder Lungo oder vielleicht eine Kanne, Karaffe, sagen wir dazu, dann ist das relativ einleuchtend. Ich kenne die Funktionen an der Stelle nicht, dass man da in diese Richtung geht, weil natürlich auch Amazon zu einem großen Teil eine Suchplattform ist. Das heißt, der Kunde weiß eigentlich, was er möchte, wenn er draufkommt. Man wird inspiriert, sicherlich auch stationär, aber auch online durch Social Media ganz stark. Wir haben ganz andere Beweggründe, um nach Dingen zu suchen, um in irgendwelche Richtungen zu gehen. Und für mein Verständnis ist Amazon am Ende des Funnels nicht unbedingt derjenige, der die Entscheidung beeinflusst oder der dich in die Entscheidungsrichtung drängt, sondern der eher die Entscheidung, die du getroffen hast, untermauert oder dir hilft, zwischen zwei verschiedenen Punkten, die du aber genau weißt, zu vergleichen und dann zu sagen, so, das ist jetzt das, was ich gerne möchte. Wohingegen, wenn man mal konträr dazu so eine Suchplattform Google oder stellvertretend für andere Suchplattformen Google nimmt, da gibst du etwas ein und kannst dich doch noch in verschiedene Richtungen inspirieren lassen, weil dann genau diejenigen natürlich kommen, irgendwann auch diejenigen, die dann interessant und relevant für dich sind, wo du dich dann darüber informieren kannst. Da ist Amazon schon sehr speziell und Google, glaube ich, etwas allgemeiner.
Ja, ich unterscheide das eigentlich immer so in informationell getriebene Suchen und transaktionell getriebene Suchen, ne, wo man bei Amazon natürlich eher natürlich eine gewisse Nachfrage abgreift irgendwie als Marke und vielleicht bei Google nochmal mehr mit Informationen kreiert. Ich denke jetzt nur die ganze Zeit irgendwie an den, weil, ne, vielleicht muss ich mich selbst auch nochmal ein Stück weit irgendwie verändern von meiner Aussage, weil ich habe jetzt ein Filtersystem irgendwie gefordert gerade. Was Amazon ja aber eigentlich hat, ist die KI-Suche über Rufus, also den KI-Assistenten. Und dem traue ich zu, dass er genau dieses Gespräch mit dem Kaffeeinteressierten führen kann, um dann eben fast eine Empfehlung auszugeben. Vielleicht ist das ja auch etwas, was in dem Markt dann durchaus schon, ich glaube, es betrifft, glaube ich, ganz viele Produktkategorien, aber insbesondere hier auch einfach ganz viele Filter und so einfach auch obsolet macht, weil man ja genau da diese Beratung halt hat.
Da bin ich komplett bei dir. Nur Rufus ist auch ein Amazon-Tool, das weiß der Verbraucher, aber ich gehe auf die Plattform und finde es dann irgendwo in meiner App. Ich glaube, dass man das so ein bisschen auch transaktionell, hast du es, glaube ich, genannt, und informell. Informell ist dann ChatGPT, transaktionell ist dann eher Amazon, dass ich schon wirklich bewusst sage, ich vergleiche vielleicht das ein oder andere Produkt. Natürlich wird es diejenigen geben, die den Rufus fragen, sag mal, was ist denn jetzt die beste Kaffeemaschine eigentlich für mich? Und dann fragt Rufus hoffentlich nochmal, bevor er dann etwas anbietet, nach Gewohnheiten. Das würde ChatGPT ja machen, wenn du es richtig promptest, kommst du auch zu einem guten Ergebnis, wenn du deine Gewohnheiten dort reingibst.
Ja, jetzt wird es natürlich spannend, weil Amazon sich ja, ich meine mit 50 Milliarden jetzt auch an OpenAI, so dem mit der ChatGPT beteiligt hat, inwieweit nicht da dann auch Amazon, ich glaube, es ist der größte Anteilseigner jetzt. Die haben jetzt ja die Finanzierungsrunde gemacht, wenn wir 200 Milliarden, wie gesagt, von Amazon als einer der Führenden, ich glaube Softbank ist auch noch drin, aber insbesondere Amazon halt weit vorne, inwieweit die nicht dann auch in diesen informationell getriebenen Such- beziehungsweise KI-Markt mit einsteigen, ne, und diese Daten eben auch nutzen, die eigene Plattform zu integrieren oder eben auch zu expandieren mit der eigenen Plattform zu ChatGPT, weil ChatGPT natürlich jetzt auch ganz viel ABS-Technologie von Amazon hat irgendwie verbaut, wird, glaube ich, sehr, 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 sehr spannend und läuft nachher immer darauf aus, läuft natürlich immer darauf hinaus, einen starken Anteil am Endkunden zu ownen. So, in welcher Form
auch immer. Ja, ich glaube, das ist auch was wir versuchen, bei uns im Team, aber auch als Unternehmen, den Kunden in den Fokus zu setzen, den Kunden, den Endkunden dann auch zu begleiten zu einer Entscheidung, ihn natürlich an gewissen Stellen abzufangen. Und da kann man, glaube ich, so diesen klassischen Path to Purchase, der ist nach wie vor aktuell und relevant. Und das ist natürlich eine Plattform, wo sich Amazon dann Anteile sichert, die eher zu Beginn steht, zu Beginn, wo der Kunde sich informiert, sich aware macht oder vielleicht auch schon engaged mit dem Produkt. Also das ist, kann man ja drüber streiten oder je nachdem, an welcher Stelle er sich da gerade informiert. Und das ist natürlich ein idealer Punkt, weil dann kann das Ganze entweder über die Plattform weitergetrieben werden oder jemand, der von ChatGPT kommt, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der auch über Rufus dann weitermacht, über eine Sprachsteuerung, dass man ihn durch den Funnel begleitet. Wenn ich dann Amazon Web Service drauf habe und alle Daten in der Amazon Marketing Cloud gebündelt ablesen kann, habe ich natürlich super, wie ich den Kunden durch den kompletten Funnel begleiten kann. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wo man heute Marktplatzgeschäft macht, sich zu definieren, wo bin ich, warum, auf welcher Plattform und nicht, ich bin auf Marktplätzen und will da verkaufen und ich weiß nicht warum. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich das genau ausdefiniert und genau schaut, was ist richtig, was ist vielleicht für meine Marke nicht der richtige Weg.
Ja, ja. Ja, sehr spannend. Seid ihr, würdest du sagen, seid ihr Consumer Electronics Hardware-Unternehmen oder Kaffeeunternehmen?
Kaffeeunternehmen.
Okay, das kam jetzt schnell. Ihr habt aber, so wie ich euch wahrgenommen habe schon Maschinen auf den Markt gebracht, die die Art und Weise, wie Kaffee konsumiert wird, schon ein Stück weit verändert oder stark beeinflusst hat. Trotzdem seht ihr die Maschinen als Vehikel, um euren Kaffee unterm Strich zu verkaufen. Also ihr seid ein Kaffeeunternehmen.
Wir sind ein Kaffeeunternehmen und uns unterstützen unsere Maschinenpartner, in dem Fall De'Longhi, Krups und Sage, diese Maschinen in den Markt zu bringen. Das ist die Kernkompetenz der Maschinenpartner. Alles, was Elektrik, Elektronik angeht, also die Hardware an der Stelle tatsächlich aus anderer Hand und verkauft durch Handelsunternehmen. Und die Software, der Kaffee, der kommt dann von uns und der sollte, wer facettenreich trinken möchte in Form von verschiedenen Aromen, in verschiedenen Zubereitungsgrößen, der ist bei uns genau richtig, weil also dann das Erlebnis haben möchte mit dem Premium-Kaffee. Aber wir sind wirklich, das unterschreibe ich auch, wir sind eine Kaffeerösterei, wir sind ein Veredler.
Ja, ja. Ja, das kam auf jeden Fall sehr, sehr, sehr klar rüber. Okay, habe ich tatsächlich, weil ich meine, grundsätzlich läuft ja bei euch so ein Volumen, da hätte man sicherlich mal auch drüber nachdenken können, dass man auch den Schritt macht irgendwie zum Maschinenproduzent, aber ich verstehe eure Ausrichtung und natürlich geht es auch darum, irgendwie verlässliche Partnerschaften halt irgendwo zu formen und sicherlich sind das auch Partner, so wenn ich habe einen DeLonghi gehört, einen Krups gehört und so weiter, die wissen schon auch nicht erst seit gestern ganz genau, was sie da machen.
Ich glaube, das ist auch ein Thema Glaubwürdigkeit und Leidenschaft. Leidenschaft für Elektronik und für Kaffee zu haben, das zu mischen, ist, glaube ich, herausfordernd. Und vielleicht ist ein gutes Beispiel, Shell und Aral bauen auch keine Autos.
Ja, okay, verstehe. Jetzt kann man sagen, ich wollte mal sagen, spätestens nach den George Clooney Werbespots war klar, Nespresso ist ein Unternehmen oder ist das Unternehmen, sagen wir mal so, die Marke Nespresso legt großen Wert auf das Thema Branding. So, das heißt, es geht vor allem nicht einfach nur darum, eine bestehende Nachfrage abzugreifen, sondern ihr wollt schon, dass Leute sich mit eurer Marke identifizieren und dass ein bestimmtes Nespresso-Gefühl entsteht. So. Und jetzt sagtest du, du bist seit 10 Jahren im Marktplatz-Business irgendwo unterwegs. Jetzt haben wir ja schon einige verschiedene Marktplätze und das ist auch ein Stück weit das Hauptthema unserer heutigen Folge. Ich glaube, wenn du auf dem Marktplatz raufschaust, aus der Vogelperspektive, denkst du aus dieser Nespresso-Brille heraus, ordnest du, glaube ich, ein. Ist es jetzt hier für mich ein reiner Abverkaufskanal oder ist es ein Kanal, wo wir eben auch Brandbuilding betreiben können, Brand Awareness betreiben können? Und da gibt es ja durchaus irgendwie starke Unterschiede. Und ich hätte Lust, dass wir einfach mal die verschiedenen Marktplätze mal so aus Marketing- und aus Sales-Perspektive bewerten. Und dass ich auch mal so ein bisschen mehr verstehe, was sind die Sachen, die du besonders findest? Was sind deine Highlights? Und ich würde mal anfangen mit dem Amazon. Machen wir den Elefant im Raum, den größten Player. Ist es ein Sales oder ist es ein Marketing-Channel oder ist es beides?
Es ist beides. Das muss man, glaube ich, auch differenzieren. Wenn ich mir rein den Marktplatz Amazon.de anschaue oder Marktplatz inklusive Amazon Retail, aber als komplette Plattform Marktplatz, dann ist das eine Performance-Plattform. Dann ist das kein Branding. Aber wenn ich mir schaue, was alles drumherum möglich ist, wenn ich da in die Plattform reingehe, Prime Video oder auch Twitch, dann ist das natürlich ein Awareness-Kanal. Und je mehr ich mich in dieser Breite auch platziere, also auch entsprechend Werbung einbuche, so muss man es ja sagen, dann ist das natürlich ein Branding. Und die Schnittmenge ist natürlich irgendwo da. Ich kann es immer nur am Beispiel unserer Marke machen. Wenn jemand nach Nespresso sucht, sollte er was anderes sehen, als wenn er konkret nach einer Nespresso-Kapsel oder nach einer Bixi-Kaffeemaschine sucht. Dann sind andere Suchergebnisse relevant. Und je tiefer das im Funnel ist, wenn ich konkret nach einem Produkt suche, ist das dann Marktplatz, dann ist das eine Performance-Plattform. Und wenn ich entsprechend vielleicht nicht ganz so granular suche, nach einer Marke, in dem Fall Nespresso, dann ist das sicherlich auch ein Stück weit Branding, was da stattfindet. Das ist die Diskussion, die führen wir auch intern immer sehr stark. Was passiert wo, auch auf anderen Plattformen, wo wir gleich vielleicht noch drauf kommen, ist das natürlich bei uns intern auch immer wieder ein Thema. Ist das richtig? Ist das falsch? Und wir schauen auch gemeinsam drüber, weil ich als Sales-Person oder als Sales-Manager an der Stelle natürlich einen ganz anderen Blick auf etwas habe als eine Brand-Managerin oder ein Brand-Manager. Und das ist was, da diskutieren wir manchmal kontrovers, wir finden immer eine Schnittmenge miteinander, wie wir es dann machen, weil das macht Spaß. Das ist richtig cool, dann auch zu gucken, wie findet man eigentlich sich so in dieser Plattformwelt zurecht, und gerade auf Amazon ist das natürlich immer ein Thema.
Ja, ist es denn so, dass du mit deiner Abteilung aus der Sales-Perspektive mit Amazon die Sales-Themen besprichst und eure Marketing-Abteilung bespricht die Marketing-Themen mit Amazon, oder bündelt ihr das, dass ihr euch intern abstimmt, dass nachher aber über dich läuft, damit Amazon da einen zentralen Ansprechpartner habt? Wie seid ihr da strukturiert?
Na, wir haben schon die Struktur, dass wir so eine Art Spock haben. Also das heißt, jemand, der dann nur dafür zuständig ist, ist auch bei mir im Team, ist der Daniel, der da verantwortlich ist, alles zu sammeln, was irgendwo von Amazon kommt. Wir haben aber auch die Schnittmenge mit dem Marketing-Team, was dann natürlich immer eher über Amazon Advertising passiert. Wir trennen das eigentlich eher nach dem, für was ist dieses Geschäft relevant. Also wenn wir da eine Maschine verkaufen möchten und einen Neukunden für Nespresso gewinnen möchten, ist das eher bei mir im Team, auch von der Strukturierung her. Von dem gebucht wird es immer über das Marketing-Team, also das läuft immer über das Marketing. Und wenn es aber unseren Seller-Account betrifft oder beispielsweise Performance Media für den Seller-Account, dann läuft es komplett über das Marketing-Team. Das geht dann überhaupt nicht über mein Team. Und das ist also, wir sind da sehr, sehr breit gestreut eigentlich in den Wegen. Und wenn man es jetzt noch größer aufziehen möchte, Supply Chain hat bei FBA natürlich auch noch eine Relevanz. Also insofern, das ist, eigentlich ist das ganze Unternehmen irgendwo ein Stück weit auch mit Amazon beschäftigt mittlerweile, dadurch, dass wir als Vendor und als Seller auftreten.
Okay, okay. Und gibt es dann für jedes Land nochmal eine eigene Ländergesellschaft oder steuert ihr, ich sag mal, Europa zentral aus eurem Team? Weil es ist ja mal so ein bisschen das Thema, kannst du ein Unternehmen wie Amazon, also ein international denkendes Unternehmen, national steuern? Oder musst du da nicht auch automatisch dann diese internationale Ansprechperson bereitstellen?
Wir haben die Landessteuerung, die erstmal für die Länder, in unserem Fall Deutschland, aber genauso für UK, Italien, Spanien, gibt es jeweils Landesgesellschaften, weil Nespresso auch in Landesgesellschaften organisiert ist. Nichtsdestotrotz haben wir bei uns im Headquarter, das ist in Vevey in der Schweiz, gibt es ein Team, was ein Amazon-Team ist und was sich darum kümmert, alles, was übergeordnet mit Amazon besprochen werden muss. Da geht es dann um Marktplatzthemen, da geht es aber auch um Retail-Themen. Alle Dinge, die übergeordnet verhandelt und besprochen werden können, werden darüber, aufgrund der Bündelung und der Kraft, werden darüber geregelt und organisiert. Alles, was marktspezifisch ist, und auch Amazon ist ja in den unterschiedlichen Ländern anders entwickelt als Plattform. Von den Buchungen, was kannst du einbuchen, welche Möglichkeiten bestehen dort, welche Relevanz hat Amazon überhaupt im Markt? Das ist zum Beispiel in den Niederlanden ganz was anderes als in Deutschland, obwohl wir direkte Nachbarn sind. Und das ist einfach, da heraus entwickelt sich das schon, dass es gut ist, dass wir das landesspezifisch organisieren und managen. Aber da die Guidance aus unserem HQ in Webby haben, das ist, finde ich, ein ganz gutes Modell.
Ja, sehe ich auch bei anderen Marken. Also das heißt, ihr habt ja schon bestimmte Themen zentralisiert und andere Themen wiederum dezentralisiert. So. Alright, dann gehen wir mal zum nächsten Kanal. eBay, ist Branding oder Performance?
Performance.
Kommt nichts weiter, das. Es ist Performance. Warum?
Also ich finde, eBay ist eine tolle Plattform. Wir haben dort auch, waren die vor 10 Jahren, was das erste Projekt mit Kaffee auf einem Marktplatz, was ich steuern und umsetzen durfte. Da haben wir Kaffee direkt gelistet als Seller auf eBay. Das hat wunderbar geklappt. Das war gut. Das ist zielführend gewesen. Aber auf eBay kommt der Kunde meines Erachtens und möchte ein Produkt kaufen, was er vorher sucht. Und was für mich ein Synonym auch dessen ist, dass es wirklich eine Performance-Plattform ist, ist, dass jeder Seller ja, das ist in der DNA von eBay, das möchte ich jetzt nicht wertend verstanden haben, sondern einfach nur, jeder Seller kann machen, was er möchte mit seiner Produktdetailseite. Einschränkungen eBay, natürlich gibt es da auch Regeln und Requirements, aber grundsätzlich, wie sieht so ein Content aus, kann jeder für sich tun und man verschwindet dann mit seinem Content, mit seinen PDPs irgendwo zwischen gebrauchte Warenhändlern, zwischen Privatkunden, die ihre gebrauchte, in unserem Fall eine Espressomaschine verkaufen und dann kommt die Marke irgendwo auch. Das kommt mir zu wenig zum Tragen. Hängt aber daran, dass sie halt eine hohe Seller-Ausrichtung haben. Das ist ja fein. Ist ja auch eine DNA von eBay an der Stelle. Und die Marke ist für mich eher in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund getreten im Vergleich zu der Seller-Orientierung. Und das ist, glaube ich, ein Fakt. Das kann man beobachten. Wir haben verschiedene Formate nicht mehr gehabt. Die werden jetzt so langsam wieder so ein bisschen gelauncht und geht wieder so ein bisschen Richtung Brand. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Tendenz da eher Richtung Seller.
Ja. Ja, also klar, ich kenne das von eBay auch, dass man halt irgendwie natürlich, man kommt von den Händlern und dementsprechend irgendwie hat man die Händler natürlich auch weiterhin hoch aufgehangen. Was sind denn Formate, die ihr in der Vergangenheit hattet, die ihr jetzt hoffentlich wieder bekommt, wo du sagst, Mensch, da würde ich mich drüber freuen?
Ja, wir sind, also die Formate, die zwischenzeitlich gefehlt haben oder die in der Relevanz gefehlt haben, das war halt so ein klassischer Brandshop, Brand Showroom hat man es ja bei eBay genannt. Sponsored Brands an der Stelle, dass man auch, wenn die Marke gesucht wird, tatsächlich dann auch auf diesen Brandshop verlinkt über einen Banner, das hat mir gefehlt. Man geht wieder so ein bisschen in die Richtung und wir arbeiten auch an Formaten im Hintergrund, dass das wieder für uns etwas funktionieren kann, weil eBay ist schon eine relevante Performance-Plattform für uns, aber eben im Moment keine relevante Brand-Plattform. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir aber im Austausch stehen und das ist ein guter Austausch mit eBay. Also wir sind da wirklich, egal auch, es sind immer offene Ohren da. Also das ist nicht so, dass sich da irgendjemand versperrt auf der Seite in Dreilinden, sondern das funktioniert gut. Wir haben gute Seller, mit denen wir dort kooperieren können und das passt schon von der Partnerschaft her. Aber ich glaube, man ist ein bisschen auseinander in der Perspektive, wie sollte man Brand spielen und wie Also ist das dann tatsächlich die Premium-Plattform, die wir als Nespresso vielleicht brauchen, wo wir uns so darstellen können, wie wir das möchten? Das ist so der Weg, den wir ganz gerne gehen wollen. Also würden wieder, das ist unsere Empfehlung, Brand mal wieder in den Fokus zu stellen.
Ja, okay, verständlich. Dann wir gehen auf die nächste Plattform, Kaufland. Brand oder Performance?
Hybrid, würde ich sagen. Also ist tatsächlich sehr performanceorientiert, natürlich, dass man dort verkaufen möchte. Das ist bei uns auch immer ganz gut sichtbar. Vielleicht noch so ein, wenn wir auf einer Plattform Kaffee verkaufen als Seller wie bei Amazon, dann muss das für die Brand schon passen. Auf eBay und auf Kaufland tun wir das nicht. Das tun wir nur als so ein Starter-Kit oder verschiedene Starter-Kits über einen Händler, der dort verkauft. Und das ist schon so ein bisschen die Richtung, in die es dann geht. Kaufland, glaube ich, entwickelt sich gerade. Die sind in einem extremen Prozess drin, in einem extremen Entwicklungsprozess. Und dort geht es etwas mehr strukturierter Content. Das, glaube ich, ist ein Buybox-Thema. Also das ist sowas, da hat man Einfluss auf den Content, der ausgespielt wird. Das heißt, da bin ich schon etwas mehr on-brand, als ich das beim erstgenannten Beispiel eBay bin, weil ich halt die PDP pro Produkt, pro EAN auch ein Stück weit füllen kann, füttern kann. Ich will gar nicht sagen beeinflussen kann, aber füttern kann mit tollem Content, mit Bildern, vielleicht auch Bewegtbild, was einfach relevant ist für einen Konsumenten, wenn er sich in eine Richtung von einem Produkt, und bei uns ist das ja auch, ich entscheide mich für eine Marke. Es ist ja nicht wie, ich kaufe einen Vollautomaten und danach entscheide ich, welchen Kaffee packe ich da eigentlich rein, oder vielleicht weiß ich schon, aber danach bin ich frei, kann ich komplett rechts, links und geradeaus überall gehen, kann mich dann immer noch entscheiden. Bei Nespresso entscheide ich mich ja für ein System und idealerweise für eine Marke Nespresso, und dementsprechend kann man das auf einer eigens generierten, mit eigenem Content generierten Produktdetailseite etwas besser tun, als es der Fall ist, wenn das der Händler oder der Trader oder die Privatperson selber tut. Also insofern, Kaufland für uns da ein Thema. Natürlich immer noch auf Entwicklungskurs. Mittlerweile gibt es verschiedene Anzeigenformate, die dort schaltbar sind. Das hat sich aber toll entwickelt. Wenn ich mir Kaufland vor 12 oder 18 Monaten ansehe und sehe mir Kaufland heute an, dann haben sich da natürlich durch verschiedene Anzeigenformate, die ich einbuchen kann, über die Marke, über die Listings, hat sich das extrem entwickelt. Und ich bin der festen Überzeugung, das geht in den nächsten Monaten, Jahren so weiter. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Plattform, also eine Plattform, die sich gut entwickelt auf europäisch-regionaler Basis im Moment. Ich kenne die Expansionsideen nicht, die dort sind, aber im Moment ist sie europäisch unterwegs, und ich glaube, dass die sich ganz gut etabliert haben in den meisten Ländern, wo sie unterwegs sind.
Ja. Okay, ich verstehe schon mal, es gibt so grundlegende Advertising-Formate, ne? Ich meine, wir schalten auch für einige Marken dort Werbung, genauso wie auch auf eBay, Otto, Amazon und Co. Und ich verstehe, dass du die Produktseiten dort gestalten kannst, nochmal eigenständiger. Du kannst sowas wie Bewegtbild integrieren und so weiter. Wie sieht es so aus, was so ein Markenshop angeht? Was glaubst du? Du hast bei Amazon für sowas wie Prime, Twitch genannt. Das ist natürlich absolut klar Branding, Markenthema. Siehst du bei Kaufland noch mehr Möglichkeiten neben der Produktseite und so ersten Advertising-Kampagnen, was für euch als Marke spannend ist?
Es gibt sicherlich erste Entwicklungen. Aber dass dann wirklich der Traffic draufkommt, dass auch die Nachfrage nach unserem Produkt kommt und der Kunde dann auch diese Plattform akzeptiert, für sich dann auch eine Marke zu entdecken, das ist, glaube ich, nochmal so ein Faktor. Und den hat der Kunde bei Kaufland sicherlich in Maßen, also nicht so ausgeprägt, wie das bei Amazon ist.
Ja, das heißt, wir haben auch wieder wenig Inspiration, sondern eher abgreifend von einer bestehenden Nachfrage. Siehst du irgendwelche Integration, da steckt ja nachher auch die Schwarzgruppe hinter. Siehst du irgendwelche Integrationen in das Lokalgeschäft von Kaufland? Weil ich weiß zum Beispiel, als Kaufland jetzt nach Osteuropa gegangen ist, so weiter, haben die dort schneller Fuß fassen können, weil sie halt so eine starke Lokalpräsenz hatten und eine gewisse Grundbekanntheit. Siehst du da für euch als Marke irgendwelche Angebote, die euch gemacht werden von Kaufland, wie ihr auch in die Stationärläden einwirken könnt, dass man beispielsweise ein Stück weit irgendwie lokales Targeting irgendwie machen kann oder dass man welche Displays in den Läden kommt und so weiter. Siehst du da irgendwas, was verknüpft wird, oder nutzen wir es bisher quasi noch gar nicht, außer mit der Markenbekanntheit?
Na, für uns ist das Kaufland-Modell tatsächlich ein rein digitales. Wir sind mit unserem Kerngeschäft, dem Kaffee, sind wir Direct-to-Consumer, also im D2C, sodass sich da die Schnittmengen nicht ergeben mit dem stationären Handel. Also da sind wir tatsächlich auf das Marktplatzgeschäft isoliert, was wir dort begleiten, ja auch primär über Maschinenverkäufe, dass wir dort Werbemaßnahmen für Maschinen einbuchen, auch verschiedene Formate, Aktionsformate einbuchen und darauf begrenzt sich das, was wir mit Kaufland machen. Und das ist auch eine gegenseitige Akzeptanz der Geschäftsmodelle, dass man einfach sagt, okay, Nespresso wissen wir, da wird es wahrscheinlich keine Optionen geben, dass man sich miteinander einfach mal die stationäre und die digitale Welt zusammenführt. Sind ja auch zwei unterschiedliche Unternehmen. Wenn man es mal rein von der Struktur her sieht, haben wir einmal die Kaufland SB Warenhäuser und wir haben dann den Kaufland Marktplatz hier eher aus Köln gesteuert werden.
Ja, nehme ich auch so wahr, dass Sie das für sich auch intern einfach stark trennen. Gab ja auch, und das ist vielleicht irgendwie eine gute Überleitung zu und dem nächsten Marktplatz, den ich einmal von dir bewertet haben möchte, so Thema Trennung, Sellergeschäft und Retail-Geschäft. Wir wollen über Otto reden. Ich glaube, für dich ist es ja mal ganz wichtig, dass ihr auch so einen Marktplatz ganzheitlich betrachten könnt und ganzheitlich die besten Lösungen für euch dort nutzen könnt. Dann gehen wir mal rein. Otto, Brand oder Abverkaufskanal oder beides?
Ja, Otto ist ganz speziell. Ich glaube, Otto ist für mich erstmal eine Plattform, auf der wir Maschinen verkaufen wollen. Das ist erstmal aus der Perspektive müsste ich sagen, Performance-Plattform. Otto in sich ist aber so eine starke Marke und so eine hoch angesehene Marke als traditionelles Hamburger Unternehmen, dass es in sich schon eigentlich Brand ist. Also, weil es ist, finde ich, hinter Otto steht eine Hochwertigkeit. Hinter Otto steht jetzt, ja, ich bin jetzt 53, also bei mir steht da noch ein Katalog. Man hat sich als Kind gefreut, wenn der 2.500 Seiter kam und man irgendwie dann seine Spielzeugseiten dadurch geblättert hat. Also Otto ist für mich eine große Marke. Und ich glaube, das wird vielfach so wahrgenommen und auch in der Gesellschaft so wahrgenommen, dass das tatsächlich ein großer Player auch ist. Also man hat da tolle Erinnerungen dran auf der einen Seite und auf der anderen Seite sieht man, da steht eine gewisse Wertigkeit hinter. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der mich dazu bewegt zu sagen, das ist so ein bisschen hybrid auch, obwohl wir da überhaupt keinen Markenauftritt oder keinen großen Markenauftritt haben, dass man jetzt sagt, da ist so der Brandshop, bei dem ich irgendwie entdecken könnte oder ähnliches, sondern wir haben Produktdetailseiten, die im Otto-Style gestaltet sind, die ein paar Optionen bieten, sich auch Aktionen zu zeigen. Wenn wir mal eine Kapsel-Promotion haben, kaufe eine Maschine, bekomme 50 Kapseln kostenlos. Solche Dinge kann man darstellen, auch erklären und erläutern, aber die Plattform ist, glaube ich, in sich schon. Dort zu sein, ist schon in gewisser Art und Weise Marke.
Ja, okay. Verstehe ich. Spannende Perspektive. Dann machen wir weiter mit der nächsten Plattform, TikTok Shop. Brand oder Performance?
Ah, TikTok Shop. Kann ich nur aus der Helikopterperspektive? Ich glaube ganz groß auf Brand. Ich glaube, dass man dort tatsächlich über die Content Creator natürlich auch ganz viel Brand platzieren kann oder ganz viel Brand auch umsetzen kann. Natürlich eher individuell gestaltet. Das ist dann natürlich auch ja das der Charakter von einer Plattform wie TikTok. Und dann kommt natürlich auch eine Performance oder hoffentlich kommt eine Performance. Ich würde TikTok jetzt aus der Perspektive Marktplatz, aber auch so einordnen, dass ich sage, das ist eine Plattform, auf dem eine jüngere Generation sich bewegt, um sich Eindrücke zu verschaffen, um sich inspirieren zu lassen und im Idealfall auch zu kaufen. Genauso kann es aber auch passieren, dass das ein Punkt ist im Path-to-Purchase-Awareness oder vielleicht Engagement, wenn ich schon irgendwie mich mit dem Produkt beschäftige, da nochmal zu gucken, was gibt es denn eigentlich bei TikTok zu dem Thema. Das könnte man ja auch in YouTube mit reinpacken. Das ist ja auch, ich gucke mir Bewegtbild an, nur in etwas anderes Format und ein etwas anderer Approach, den man da hat. Aber TikTok ist sowohl als auch vielleicht ein bisschen mehr Marke, vielleicht ein bisschen mehr Engagement. Also ich bin nicht ganz sicher, Awareness oder Engagement, wo ich es jetzt einordne. Aber dort kannst du Marke machen, ja.
Ja, vor allen Dingen, wir haben mal nicht dieses Nachfrage abgreifen und verwandeln, sondern wirklich Inspiration erzeugen und auch vielleicht Nachfrage erzeugen nach Produkten, wo ich eventuell noch gar nicht wusste, dass ich das halt irgendwie brauche.
Das ist ja das Clevere, alles was aus Social Media geprägt ist. Nur man lässt sich berieseln und schaut vielleicht auch konkret, wenn man Content Creator Favorites hat, denen zu folgen oder dann genau das natürlich immer zu sehen, was dieser Content Creator dann auch entsprechend veröffentlicht, oder andersrum, wie du sagst, sich berieseln zu lassen mit Dingen, wo ich gestern noch nicht wusste, dass ich sie heute brauche. Das ist ja klassisch dieser Social-Media-Part, der ja für viele Plattformen gilt, wenn man sich das ist. Aber TikTok lebt es natürlich schon cool aus mit dem Shopping am Ende. Das ist schon gut.
Das ist die Theorie halt, ne? So in meinen Augen. Mir fehlen so ein bisschen die Cases hier jetzt gerade im Dachraum, aber auch europäisch, wo wirklich Leute sagen, okay, ich drehe über diesen TikTok-Shop wirklich richtig ernsthafte Volumen. Ich höre es ganz häufig mit dieser, okay, Helikopterperspektive, weil das grundsätzliche Konstrukt ist natürlich in Abgrenzung zu einem Amazon, zu einem Otto und Co. Trifft es auf jeden Fall einen Punkt, der bisher nicht richtig abgedeckt ist. So, wie weit die das nachher auch richtig schaffen, da ernsthafte Volumen verlässlich, regelmäßig zu erzählen, was man ja irgendwo mit so einem zur Benennung von Shop auch erwartet, warte ich noch drauf.
Ja, fairerweise muss man sagen, TikTok-Marktplatz 1,5 Jahre ungefähr, ich weiß nicht, oder ein Jahr, ich bin nicht ganz sicher, aber irgendwie in dem Zeitfenster, da muss auch erstmal noch der Druck draufkommen, wie du auch sagst, da muss man sich entwickeln. Und was ich glaube, da sind wir wieder bei so einem Punkt vielleicht vom Anfang, wir sind sehr konsumentenorientiert. Also wir sind selbst nicht bei TikTok als im Bereich TikTok-Marktplatz unterwegs. Darum die Helikopterperspektive von mir. Aber ich glaube, man muss auch den Endkunden jetzt mal einen Blick haben, an der Stelle als Unternehmen dann wieder, wo bewegt er sich eigentlich, wo möchte der eigentlich kaufen? Und die Frage ist, will meine Zielgruppe tatsächlich bei TikTok kaufen oder nicht? Und die Frage muss sich ein Unternehmen beantworten, was dahin geht. Und das fragt man sich, beantwortet sich's und sagt, okay, jetzt ja, jetzt nein. Aber man sollte so einen Marktplatz, wenn ich es als Marktplatz bezeichnen darf, TikTok-Marktplatz auch die Zeit geben, performant zu werden. Vielleicht ist die noch nicht da, dass das wirklich funktioniert, was die Zielgruppe gar nicht kaufen möchte, da, sondern eher TikTok anders wahrnimmt, die dort unterwegs ist.
Alright, dann gehen wir in einen etwas anderen Bereich. Wir gehen in die Vergleichsplattform. Check24, Brand oder Sales?
Check24 haben wir sehr lange mit zusammengearbeitet. Dann gab es da mal den Wandel, dass man den Marktplatz etwas bereinigt hat von Kategorien. Und da ist unter anderem das Thema Kleingeräte, also Kaffee, bei uns mit zum Opfer gefallen. Ich glaube, aus der Perspektive Check24, es ist erstmal natürlich eine Performance-Plattform, weil jemand da ist, der konkret Produkte miteinander vergleicht, sei es Versicherungen, Kredite, Urlaube, Mietwagen und in dem Fall, in unserem Fall halt auch Kaffeemaschinen. Ich glaube, Autoreifen haben sie noch dort. Insofern ist das eine Performance-Plattform, die aber, als wir noch mit denen zusammengearbeitet haben, immer wieder versucht haben, auch im Bereich Brand etwas zu bieten, etwas anzubieten, in die Richtung zu gehen, dass eine Marke sich darstellen konnte, während Aktionszeiträumen einfach eine Landingpage zu buchen und dort sich zu, auch sehr frei und sehr im Check24-Style, aber schon sehr, sehr frei auch darstellen konnte. Was ich bei Check24 sehr schätze, und das zählt auch natürlich in den Markenbereich rein, dass sie genau wussten, wer möchte eigentlich eine Nespresso-Kaffeemaschine kaufen. Das war relativ erfolgreiche Aktionen. Es waren sehr erfolgreiche Aktionen, eher geringe Reichweite der Zielgruppe, aber sehr, sehr performant. Also da konnte man darauf setzen, was prognostiziert wurde, wurde auch verkauft. Und bei Check24 durch die ganzen verschiedenen Dienstleistungen, die sie dort ja vermitteln, die wussten ja genau, wie viele Menschen leben in meinem Haushalt, wie viel Geld verdiene ich, wie viel Geld habe ich auf der hohen Kante, wie viel Schulden habe ich, wohin fahre ich in Urlaub, was schätze ich im Urlaub, was schätze ich da wert? Und die Liste könnte man ja unendlich weiterführen. Ich kenne kaum ein Unternehmen, was Endkunden so gut kennt wie die. Und da kannst du natürlich wunderbar Lookalikes bilden und daraus dann sagen, so, wenn dann, dann auch. Und dann habe ich natürlich die Maschinenkäufer gefunden. War nie ganz günstig in Bezug auf Summe, was man dort investiert hat, für relativ geringe Reichweite. Aber vom ROI aufgrund der Performance, die dann danach kam, war es echt immer gut.
Ja, super, super spannende Perspektive. Wie schaust du auf Idealo? Habt ihr da was gemacht?
Nicht in der Breite. Also Idealo ist eine Vergleichsplattform. Punkt. Also das ist Vergleichsplattform. Für mich auch nicht der große Hebel im Marktplatzgeschäft. Ist halt, wenn ich Idealo schaue ich mir an, was kostet ein Produkt, kriege einen Preis und kaufe es dann vielleicht auch bei Idealo, aber ich würde dann wieder zurückgehen dahin, wo ich es eigentlich kaufen wollte.
Ja, okay. Verstehe. Ja, ich glaube, das war ein guter Umrundumschlag. Ich muss sagen, ich habe es sehr genossen, da aus dieser Vogelperspektive mal mit dir drüber zu sprechen. Da stellt sich auch an dir, dass du die Sachen dann sehr prägnant gut auf den Punkt bringst. Ich glaube, das ist spannend. Habe ich irgendeine Plattform vergessen, wo du sagst, Mensch, da müssen wir eine mal rein?
Ja, man kann natürlich über Mediamarkt diskutieren. Das ist natürlich ein Marktplatz, wo ich auch sage, das ist tatsächlich Marke. Ist so ein bisschen auch so eine Struktur, finde ich, oder so ein Approach wie beim Otto. Auch eine starke Marke, eine starke Endkundenmarke. Otto und Mediamarkt kennt jeder, jede. Es hat, glaube ich, eine hohe Markenbekanntheit. Dort ist eine Plattform, die, glaube ich, auch aufstrebend ist. Da deuten sich ja auch aktuell Kooperationen an oder Zusammenschlüsse, wie auch immer, an, die dann natürlich auch spannend werden, wenn sowas mal dann als Gesamtapproach zusammen funktioniert. Das wird sicherlich ein paar Jahre dauern. Aber ich glaube, über Mediamarkt werden wir in 5 Jahren eigene Podcasts miteinander besprechen.
Wirklich? Wie kommst du darauf? Also warum holen die jetzt so stark auf? Weil die sind ja schon, klar, die sind immer Player, aber sind von der Infrastruktur und so jetzt im Marktplatz lange noch nicht so, was die Self-Service-Möglichkeiten angeht, wo halt die anderen jetzt gerade sind. Jetzt gibt es da ja diese Übernahmegespräche, ich glaube JD ist es, den Mediamarkt und Saturn. Ich glaube, die haben sogar gutes Licht bekommen. Ich bin jetzt gerade nicht 100% informiert, ob der Prozess schon durch ist, aber was macht dich so bullisch?
Also genau rechtlich habe ich jetzt auch nicht drauf, ob sie schon durch sind oder nicht. JD habe ich auch gehört, dass wir sein sollen. Stand in der Presse, also können wir offen darüber sprechen. Grünes Licht, ich weiß es nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass so ein Deal auch dann durchgezogen wird, wenn das schon so veröffentlicht wird. Ich glaube, dass die in ihrer Nische, die sind ja in der Elektronische drin und da sind die ja schon sehr, sehr stark. Wenn man mal schaut, auf welchem Ranking der Online-Plattformen die stehen, ist immer unter den Top 5 sogar in dem Bereich. Und dementsprechend sind die schon sehr, sehr stark in dem, was sie tun. Und ich glaube, sie werden noch stärker, weil sie einen sehr, sehr starken Logistiker an ihrer Seite bekommen. Also dieser Logistikpark ist ja im Grunde das, was dann vielleicht noch die letzte Meile dann auch ausmacht für so ein Unternehmen. Und da, glaube ich, werden die extrem aufholen, werden die ihre Relevanz gewinnen und werden dann auch für uns sicherlich mal ein Thema sein, als ob es der Überflieger wird, ob der links, rechts überholt. Ich kann es nicht genau sagen, aber die bauen ja auch ihren Kosmos auf. Das heißt, du kannst ja mittlerweile Advertising buchen über die Plattform schon ein bisschen länger. Du kannst Marktplatz- und Retail-Geschäft machen mit Mediamarkt. Es gibt die Möglichkeit, auf Daten zuzugreifen. Du hast halt die logistische Perspektive. Also das ist, glaube ich, schon einer. Lass uns mal im Jahr gucken oder anderthalb, wie sich das so entwickelt hat. Und dann quatschen wir da nochmal drüber.
Ja, ich bin gespannt. Let's see. Haben wir noch Marktplätze vergessen?
Bestimmt, aber mir fällt kein relevanter mehr ein gerade.
Ja, dann muss man sagen, wir nehmen natürlich auch nur die auf, die hier brandingseitig einen guten Job gemacht haben, wenn sie jetzt nicht einfallen. Dann machen die da offensichtlich keinen richtig guten Job und dementsprechend sind sie da auch nicht dabei. Matthias, ich bin mir aber sicher, wir beide haben nicht das letzte Mal miteinander gesprochen und ich bin mal gespannt, was so links und rechts alles entsteht, wie ihr euch weiterentwickelt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Das letzte Wort hast wie immer du. Von meiner Seite auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank irgendwie für die tolle Folge, für den leckeren Kaffee dementsprechend zu dir.
Ja, dann danke ich erstmal, dass ich hier sein durfte. Wenn wir jetzt wirklich einen Marktplatz vergessen haben, der sich jetzt draußen nicht angesprochen fühlt, gerne bei mir melden, dann kann man mal sprechen. Ansonsten lieben Dank und ich bin gern hier und freue mich, wenn ich mal wiederkommen darf.
Alles klar, bis dahin, schöne Woche euch. Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.